Einen guten Morgen allerseits. Ja, wir haben hier ein Thema, das, so viel ich weiß, noch nicht hier behandelt worden ist, aber Manfred hat ja, also der Manfred ist hier ja unter uns, der ist gemeint, der Manfred, der hat vor 2 Wochen hier die Predigt gehabt und hat gesagt, er hat ziemlich große Anfechtungen gehabt. Und ja, sicher haben sich manche gefragt, was das eigentlich bedeutet. Obwohl eigentlich schon jeder Christ wissen sollte, prinzipiell, was es ist, Anfechtung. Aber ich habe den Eindruck, es gibt hier doch sehr viel Unklarheit. Und deshalb habe ich mich entschieden, das mal als Thema zu nehmen. Meine Predigt hat den Titel Anfechtungen verstehen und bewältigen. Dabei nehme ich den Text 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das auch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Jetzt kein Kampfdruck, sondern es ist nur, um meine Kehle zu befeuchten. Anfechtungen sind für uns alle eine sehr unliebsame Erscheinung. Sie treten in unserem Glaubensleben manchmal urplötzlich auf, sind vielleicht auch nur vor kurzer Dauer, können aber auch lange, ja sehr lange und über Jahre hin sogar andauern und äußerst massiv und intensiv sein. Martin Luther hat gesagt, ein jeglicher, der ein rechtschaffener Christ sein will, der gedenke, dass er Christentum ohne Anfechtung nicht lernen kann. Das kommt uns jetzt vielleicht etwas seltsam vor, aber das war ja nicht in unserer Zeit gesagt. Aber das, was er damit sagen möchte, ist eigentlich das, was er auch jetzt selbst erlebt hat. Er hat in seinem ganzen Leben, zumindest in der Zeit, die einigermaßen bekannt ist, auch durch die Reformation und so weiter, hat er ständige Anfechtungen gehabt. Vor allem Zweifel, immer wieder Zweifel. Wer sich ganz der Welt und dem Herrn der Welt, Satan, ausgeliefert hat, der hat keine Anfechtung. Wer dem Bösen ohnehin gehört, gegen den verschwendet er keine weitere Kraft. Angefochten sein heißt, ganz der Welt und dem Herrn der Welt, Satan zu gehören. Nein, natürlich nicht. ganz der Willen dem Herrn der Welt, Christus, zu gehören. Wer dem Bösen ohnehin, ja, das habe ich schon gesagt, angefochten sein heißt, dass in unserem Leben die Dinge so laufen, wie wir es eigentlich nicht wollen. Wir sehen uns unüberwindbaren Schwierigkeiten gegenübergestellt. Wir werden hin und her gerissen, vielleicht übermäßig in unserem Gemüt auch belastet. Ja. Vielleicht ist es eine Sünde, die wir meinten überwunden zu haben und jetzt, die uns plötzlich jetzt wieder mehr zu schaffen macht als je zuvor. Vielleicht sind es Glaubenszweifel, die uns zermürben. Solche Zweifel stehen nicht selten im Zusammenhang mit einem länger dauernden fleischlichen Lebenswandel, mit schlechten Erfahrungen, vielleicht mit Glaubensgeschwistern oder auch dem Ausbleiben von Gebetserhörungen. Vielleicht sind es aber auch familiäre Probleme, Konflikte, berufliche Belastungen etc. Wenn es zu Anfechtungen kommt, dann ist oft jegliche Freude wie weggeblasen. Davon spricht auch Petrus in dem eben gelesenen Wort mit aller Nüchternheit. Er schreibt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Man kann, wenn man geistlich nicht auf der Hut ist, geradezu in Traurigkeit versinken. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir grundsätzlich auch eine negative Einstellung zur Anfechtung haben. Wir wissen es zwar sehr gut, dass das Christenleben eben nicht nur ein Schweben auf rosaroten Wolken ist oder ein Höhenweg bei herrlicher Aussicht und strahlender Sonne. Wir wissen das, ja, und doch, ja. Und doch, wenn dann Belastungen und Schwierigkeiten ins Leben kommen, dann können wir das nicht so recht einordnen. Ja. Dann kommen Gedanken, haben wir es denn nicht gut gemeint? Ja? Haben wir nicht dem Herrn gedient? Und nun das? Das ist eben eine Sache, etwas zu wissen, und eine ganz andere, es auch zu leben. Ich werde dieses Thema jetzt in 8 Punkten behandeln. Mein erster Punkt, was ist eigentlich Anfechtung? Das Wort bedeutet einfach zunächst mal auf die Probe stellen, etwas oder jemanden auf seinen Wert hin prüfen. Dabei können wir Anfechtung als etwas stärkeren Ausdruck für Versuchung verstehen. Übrigens, ich habe gegoogelt für Anfechtung, interessant. Da kamen also nur solche Hinweise, die was mit Justiz zu tun haben. Da gibt es das eben auch, dass etwas angefochten wird. Eine bestimmte Entscheidung, ein Papier oder irgendwas wird da angefochten durch Anwälte und so. Das ist bekannt, aber das den Gedanken oder das Anfechten, was ich jetzt hier meine und behandle, kam überhaupt nicht zur Sprache hier. Ist also in der Welt natürlich völlig unbekannt in der Weise. Aber das können wir auch nicht unbedingt erwarten. Ja. Vielleicht können wir sagen, dass Anfechtung, also da ist ein gewisser Unterschied, Anfechtung und Versuchung, ja, dass Anfechtung eher unseren Glauben anspricht, unseren Glauben angreift auch, während jetzt Versuchung eher darauf ausgerichtet ist, auf die Sünde, dass jemand zum Sündigen verleitet wird, ja, und zu Fall gebracht wird. Also die Anfechtung hat es mit unserem Glauben zu tun, mit unserem kindlichen Vertrauen auf Gott. Sie stillt unseren Glauben oder stellt unseren Glauben auf die Probe. Natürlich ist auch ein Versagen in Bezug auf den Glauben Sünde. Deshalb kann man die beiden Begriffe auch nicht genau säuberlich voneinander trennen. Sie überschneiden sich. In unserem Text geht es wohl mehr um Anfechtung als um Versuchung. Auch wenn die Elberfelder mit Versuchung übersetzt. Wir sehen schon, da gibt es einfach nicht so eine Klarheit. aber in den Beispielen wird es dann erst wirklich klar. Okay. In 1. Petrus 1,7, wo die Freude über die Anfechtung ja damit begründet wird, dass sie eine Bewährung des Glaubens zur Folge haben kann. Dass unser Glaube praktisch bewährt wird oder Bewährung zeigt. Das ist etwas, was natürlich für jeden Christen etwas Wichtiges ist und Wertvolles ist, weshalb ja eben auch durchaus Anfechtung auch mit Freude in Verbindung gebracht wird. Hinter jeder Anfechtung steht ein Plan, nämlich Gottes Plan. Und auch wenn die Anfechtung noch so hart sein können, nie waltet blindes Schicksal über uns. Immer handelt es sich um Gottes Absichten zu unserem Besten. Ein zweiter Punkt, woher kommen Anfechtungen? Die Bibel macht es ganz klar, Anfechtungen stammen entweder von Gott oder vom Teufel. Denken wir an die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak. Das war ja die Glaubensprüfung schlechthin. Ja. Der Urheber dieser Anfechtung war ganz eindeutig Gott. Dass Abraham angefochten war, steht zwar nicht im Text, aber das ist sehr wohl anzunehmen. Der Urheber also war Gott. Er sagt, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar. Also ich denke, das war für Abraham ein harter Brocken und ja. Natürlich ist es so, dass Gott uns niemals dazu veranlassen will, Böses zu tun. Das sagt Jakobus 1,13. Es gibt übrigens nur zwei Stellen, wo das vorkommt. Das Wort Anfechtung überhaupt, das ist eben in dem Petrusvers, den wir gelesen haben, und das ist jetzt Jakobus 1. Und da kommt es gleich nach der Begrüßung dann. Da heißt es, niemand... Okay, das ist jetzt noch ein anderer Vers. Was ich meine, ist der Vers 2, aber ich... Moment. Jakobus. Meine Brüder, achtet es ja lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Also hier sehen wir, das wird zur Freude praktisch angesprochen, die Freude. Warum? Weil wir hier eben auch Bestätigung bekommen in unserem Glauben. Okay. Ein anderer Fall, der hier auch, denke ich, interessant ist, ist ja Hiob, natürlich auch Jesus in der Wüste. In beiden Fällen ist es so, dass hier der Teufel der Urheber der Anfechtung war. Der Apostel Paulus hatte ja große Sorge um die Thessalonicher, dass der Teufel sie versucht haben könnte und dass dadurch seine Arbeit dann vergeblich gewesen wäre. Aber es ist für uns wichtig zu wissen, dass alle teuflischen Versuchungen nur in dem Rahmen geschehen können, der von Gott abgesteckt ist. Und das sehen wir eben am Beispiel Hiob. Als Satan Gott herausfordert, indem er Hiobs Motive in Frage stellt, da sagt Gott zu ihm, alles was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Also er gibt ihm eine klare Grenze auch. Aber Hiob, entgegen der Erwartung von Satan, er hält an Gott fest. Und jetzt kommt er wieder zu Gott. Und meint, Hiob würde doch Gott bestimmt absagen, wenn Leib und Leben in Gefahr kommen. oder auf Gottes ihm erlaubt, und sagt, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Das war die von Gott gesteckte Grenze. Und das sehen wir an diesem Beispiel eben auch, über alle Anfechtung steht Gottes Hand. Das ist nicht etwas, was einfach so nur mit dir passiert und niemand weiß es. Also ich meine, der Herr steht drüber über der Sache, und das zu wissen ist schon etwas, was uns dann die Sache wesentlich erträglicher macht. Ein dritter Punkt, was ist der Sinn von Anfechtung? Anfechtungen sollen offenbar machen, was in unserem Herzen steckt. Ja, als Abraham auf dem Berg Moria die Hand mit dem Messer erhob, seinen Geliebten mit den größten Verheißungen versehenen Sohn zu töten, da schritt der Engel Gottes ja gerade noch rechtzeitig ein und ruft: Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben, denn tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Nun weiß ich, hat Gott es nicht gewusst vorher, dass Abraham so bereit war, tatsächlich das auszuführen, was er ihm aufgegeben hat? Doch, der hat es natürlich gewusst. Ja. Das hat Gott schon gewusst. Und deswegen, er hatte alles da in der Hand, was da passierte und passieren konnte. Aber er wollte trotzdem, dass er Glaube, den Abraham in seinem Herzen hatte, zur Tat wird. Er wollte den Glauben Abrahams sehen. Diese Prüfung machte den Glauben und die Hingabe offenbar, die Abraham im Herzen hatte. Prüfungen machen aber oft auch Fleißigkeit offenbar, die in unserem Herzen steckt. Das demütigt uns, das dient dann andererseits aber auch zum Wachsen und Reifen. Und so war es auch bei Israel, dass Gott 40 Jahre lang in der Wüste wandern ließ. Er sagt es in 5. Mose 8,2, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Es waren äußerst schwierige Verhältnisse mit großen Belastungen, die Gott seinem Volk in der Wüste zugemutet hat. Es wird an anderer Stelle in der Bibel auch davon gesprochen, dass es eine furchtbare Wüste war, dass da feurige Schlangen waren, Skorpione und lauter Dürre. Und das war für das Volk schon eine schwere Zeit, ja, eine echte große Belastung. Und diese Belastung der Kinder Israel werden im Wort Gottes auch nicht verniedlicht. Es sollte also kund werden, was im Herzen Israels war. Wem soll es kund werden? Gott? Nein, natürlich nicht. Er wusste es bereits. Ich glaube, es sollte dem Volk selbst kund werden, was in seinem Herzen an bösen Neigungen und Auflehnung gegen Gott vorhanden war. Und unter dem Druck der Ereignisse kam es dann zutage. Es sind Leute, das steht es im Psalm 95, Vers 10. Es gibt eine Reihe solcher ähnlicher Aussagen in dem Psalm. Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. Und solche sind wir jetzt hoffentlich nicht, obschon auch sicher wir manchmal vielleicht sehr stur an irgendwelchen Absichten festhalten können, uns nicht gerne was sagen lassen. Es ist ja schon zum Schämen, wenn uns bewusst wird, was in unserem Herzen steckt. Es ist demütigend, wenn der Herr zur Selbsterkenntnis führt. Da vergeht uns der Stolz. Da bekommt unsere Selbstliebe den toten Todesstoß. Und da verlieren wir auch die hohe Meinung, die wir von uns hatten. Und genau das ist Gottes Absicht, wenn er uns versuchen lässt. Er will uns demütigen. Und wir werden gedemütigt, wenn anstatt der Treue zu ihm, die er bei uns sucht, lauter Untreue und Versagen zum Vorschein kommen. So haben Anfechtungen einen läuternden Zweck. Unser Glaube soll gereinigt werden, damit durch die Bewährung unseres Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, Gott gelobt und geehrt wird. Das war jetzt Vers 7 in dem Text, den ich anfangs gelesen habe. Der vierte Punkt, die Tiefe der Anfechtung. Anfechtungen können von sehr tiefgreifender Art sein. Sie können unser Innenleben zutiefst aufwühlen. Da kann es einem gehen wie dem Elia, der unter dem seelischen Druck seiner Anfechtung zu sterben wünschte. Solche Situationen hat Jesus wohl gemeint, als er zu Petrus sagte, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Lukas 22, 31. Da geht es uns dann wie dem Weizen, der im Sieb kräftig hin und her geschüttelt wird. Aber der Weizen, der mag noch so sehr geschüttelt werden, der fällt nicht durch das Sieb. Was durchfällt, ist nur die Spreu und ja der Schmutz. Sichten heißt ja, den Weizen durch das Sieb zu reinigen. Solche Sichtungsvorgänge sind auch für die Heiligung unseres Lebens notwendig. Und dazu erlaubt Gott es dem Satan, uns zeitweise arg zu schütteln, so dass wir das innere Gleichgewicht verlieren und in unserer Seele ins Wanken kommen. Wie war doch Petrus durcheinandergewirbelt im Sieb gesichtet und zur Selbsterkenntnis gekommen, als nach seiner Verleugnung des Herrn er bitterlich weinte. Dieses Bild vom Sieb ist auch ein großer Trost übrigens. Der Teufel kann mit uns nicht machen, was er will. Er darf uns wohl im Sieb der Anfechtung schütteln, aber er muss nach dem Willen Gottes zu unserem Besten, oder es muss nach dem Willen Gottes zu unserem Besten dienen. Der Feind unserer Seele darf uns hart anpacken. Ja. Gott aber weiß, alles wieder so zu ändern, dass es uns zum geistlichen Gewinn wird. Das ist die Frucht der Fürbitte Jesu, der gesagt hat, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist ein Wunder, welches Gott immer wieder tut. Ein von ihm gewirkter Glaube ist fähig, schlimmste Erschütterungen zu ertragen. Er zerbricht nicht, sondern bewährt sich, kommt zur Reife, indem durch das Schütteln im Sieb der Anfechtung etwas vom Schmutz irdischer Gesinnung und auch Befleckung von uns abfällt. Der fünfte Punkt. In der Anfechtung sind wir gefährdet. Zweifellos ist es so, dass wir in großer Anfechtung die noch größere Treue Gottes erfahren. Doch sollten wir andererseits nicht übersehen, dass die Anfechtung auch eine Gefahr darstellt. Der Herr Jesus spricht im Gleichnis vom Sämann, von Menschen, die das Wort mit Freuden annehmen, dann aber wieder zu der Zeit der Anfechtung abfallen. Lukas 8, 13, nicht? Ist das beschrieben. Es kann auch zur Verbitterung oder gar zur Verstockung kommen, so wie das Herz Israels unter der Führung Gottes bitter wurde, kann es eben auch uns passieren, dass wir bitter werden. Offenbar ist ein Unterschied zu machen zwischen angefochten werden und in Anfechtung fallen. Der, welcher angefochten wird, der soll nach den Worten Jesu aufpassen, wachen, beten, damit er nicht in Anfechtung fällt. Als Jesus dieses Wort zu seinen Jüngern sagte, da waren sie angefochten. Darum ermahnte er sie. Und es ermahnte sie, nicht in Anfechtung zu fallen, beziehungsweise eben in der Anfechtung zu Fall zu kommen. Und weil er dieses Wort gerade während des Kampfes im Garten Gethsemane gesagt hat, können wir annehmen, dass sein Kampf in Gethsemane hauptsächlich darin bestand, nicht in Anfechtung zu fallen, nicht zu zweifeln, nicht zu denken, ich komme da nicht durch. Was wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, ich kann den Kelch nicht trinken? Denn, wisst ihr, der Mensch, der in Anfechtung gefallen ist, der sagt nicht, ich will nicht, sondern er sagt, ich kann nicht. Ich kann das nicht ertragen. Ich kann da nicht durchkommen. Ich kann nicht glauben und so weiter. Und wenn du so sprichst, dann bist du schon in Anfechtung gefallen. Es mag uns ein gewisser Trost sein, zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, denen so etwas passiert. Gott sagte, mir hast du, nein. Ich möchte erst noch ein paar Beispiele hier zu bringen, das ist ganz interessant. Bei Abraham. Abraham war in Anfechtung gefallen, als er in murrendem Ton zu Gott sagte, mir hast du keinen Sohn gegeben. Mose war in Anfechtung gefallen, als er sprach, des Volkes ist zu viel, ich kann es nicht tragen. Elia war in Anfechtung gefallen, als er sich unter einen Ginsterstrauch setzte und Gott bat, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. David war in Anfechtung gefallen, als er sprach, eines Tages werde ich doch in die Hände Sauls fallen. Von wem rede ich? Von Neubekehrten? Nein, von großen Gottesmännern, von Vorbildern des Glaubens. Also wir sind sozusagen in bester Gesellschaft. Sechster Punkt, selbstverschuldete Anfechtung. Es gibt auch Anfechtungen, die von Gott nicht gewollt sind. Sie ergeben sich einfach aus dem menschlichen Leichtsinn, Eigensinn, ja, aus Habgier, zur Neigung zum Bösen. Und wenn die sündigen Reaktionen unseres Regungen, unseres Herzens nicht ans Kreuz gegeben werden, dann kommt es zu einem irdisch gesinnten Lebensstil. Wenn ein Gotteskind ohne seinen himmlischen Vater zu fragen wichtige Entscheidungen trifft und in eigenwilliger Weise Wege geht, die dem Willen Gottes eben nicht entsprechen, dann darf er sich über schmerzvolle Konsequenzen nicht beschweren. So manches Mal hat es mich traurig gemacht, wenn ich mit ansehen musste, dass ein junger Christ durch eine Ehe mit einem ungläubigen Partner vom Glauben abgekommen ist. Es wird einfach nicht so ganz ernst genommen und ja, und gegen die Liebe anzukommen ist eh schwierig, obwohl es letztlich doch nicht auf die Liebe rausläuft. Ja, das ist schade. Auf eigensinnigen Wegen kann niemand rechnen, damit das Gott ihn behütet. Auf einem im Ungehorsam eingeschlagenen Weg kann er seine Kinder sehr weit abirren lassen. Oft erleiden sie darauf großen Schaden, materiell, geistlich, nicht selten auch in ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit. Doch auch in solchen schweren Wegen dürfen wir wissen, dass Gott barmherzig mit uns umgehen wird. Wohl werden die Lasten, die durch eine falsche Entscheidung entstanden sind, unter Umständen bleiben, zum Beispiel eine falsche Partnerwahl, wo aber Gottes Geist tiefgreifende Reue und Buße über alles eigenwillige Handeln wirken kann, da kann Gott selbstverschuldete Lasten auch noch in Segenslasten umwandeln. Aber nehmen wir das ernst, ja. Es ist nicht so, dass Gott uns immer bewahrt, wenn wir unsere Wege gehen. So ist es nicht. Ich kann einfach Gott sagen, Herr, hilf mir da durch und bewahre mich vor irgendwas, dies und jenem. Und dann gehe ich meinen Weg und kümmere mich kein Deut darum, was der Wille Gottes ist in der Sache. Wisst ihr, Gott liebt uns und die Liebe hat eben auch dieses Moment, nämlich der Wahrheit. Liebe ohne Wahrheit gibt es nicht, das ist keine Liebe. Und die Wahrheit ohne Liebe auch nicht, aber okay, das wäre ein eigenes Thema. Siebtens, Grenzen der Tragfähigkeit von Gott zugelassene Anfechtungen können unheimlich auf uns lasten, so dass sich das Herz aufbäumt, wie manch einer hat das schon gesagt, ich kann nicht mehr. Und seltsam ist nur, dass auch wenn die Anfechtungen dann sondern sogar sich verstärkt haben, dass dann immer noch genügend Kraft vorhanden war. Der Herr weiß besser, was er uns zumuten kann und wo die Grenzen unserer Kraft sind. Erlaubt mir bitte, dass ich hier mein persönliches Zeugnis einbaue. Ich bin ja 1974 zum Glauben gekommen, habe ich mich bekehrt und ich hatte erfahren danach, dass sich vieles zum Positiven verändert hat. Aber meine chronischen Kopfschmerzen, die ich zu dem Zeitpunkt bereits 5 bis 6 Jahre lang mit mir herumschleppte, die waren auch nach der Bekehrung unverändert da. Sind es auch heute noch, 50 Jahre später. Selbst das Gebet der Tübinger Ältesten, die haben nach Jakobus 5 darüber gebetet, hat mich nicht gesund gemacht. Und da kam eben bei mir der Gedanke auf, ich verstehe Gott nicht, warum lässt er das so? Ja? Könnte ich meine Dienste nicht viel besser machen? Könnte ich das nicht, ja, hätte ich da doch mehr Kraft, könnte ich mich besser entfalten im Dienst, wenn das diese Einschränkung eben da nicht da wäre. Aber ich habe gehadert mit Gott, so ist es. Ja. Und ich habe aber dann gelernt, aufgrund dieser Situation habe ich gelernt, dass Hadern mit Gott der falsche Weg ist. Absolut. Und ich kann heute sagen, dass ich seit damals nicht ein einziges Mal mehr mit Gott gehadert habe, auch nicht andeutungsweise. Mir haben zwei Gewissheiten immer wieder geholfen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen hier auch. Die erste hieß ganz schlicht, Gott macht keine Fehler. Wisst ihr? Und da kann man dann mit noch so viel Argumenten kommen und Bibelstellen und so weiter. Das steht fest. Das kann mir niemand wegnehmen. Das kann niemand sagen, das stimmt doch nicht. Ja. Willst du sagen, dass Gott Fehler macht? Nein, Gott macht keinen Fehler. Und zweitens, Gott weiß um meine Tragfähigkeit und wird mich nicht überfordern. Das war auch ein wichtiger Grundgedanke. Er überfordert uns nicht. 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir dürfen also darin absolut gewiss sein, dass wir es auf Gottes Wegen auch unter schlimmsten Belastungen mit keinem Gramm Überlastung zu tun haben. Was Gott nicht für uns will, das darf eben auch nicht eintreten, darf nicht, uns nicht treffen. Dieses Wissen schenkt uns eine große innere Freiheit, Belastungen durch schwierige Verhältnisse und auch Menschen anzunehmen. Zu meinem achten und letzten Punkt, Hilfe in der Anfechtung. Die Hilfe in der Anfechtung ist nicht irgendwo, sie ist allein bei Jesus Christus. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. So steht es in Hebräer 2, Vers 18. Nirgends sonst wie in der Anfechtung erkennen wir so unmissverständlich, dass wir ohne ihn nichts können. Umso mehr eben auch steht uns die Erfahrung offen, dass er kann. Der Schlüssel zu diesem Erleben ist die Hinwendung, die Flucht zu ihm hin, nicht Rückzug, ja, Bitterkeit, Rückzug, sondern nein, genau das Gegenteil, zu ihm hin. Hebräer 4,16, da werden wir dazu ermutigt. Dort lesen wir, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also die Hilfe kommt nicht zu spät. Und eine große Hilfe ist es auch, wenn wir uns grundsätzlich eine positive Einstellung zur Anfechtung schenken lassen. Je mehr uns der Sinn der Anfechtung klar wird, umso konkreter werden wir auch erfahren, dass Gott seine Kinder mitten in diesen Anfechtungen beschenkt. Ich denke da an die Situation, die Israel in der Wüste. Ja, und dann war kein Wasser da. Und was das in der Wüste heißt, weiß nur der, der mal in der Wüste war. Übrigens, Christine und ich waren mal in einer Wüste, sind durchgefahren durch eine Wüste und haben dabei ein Erlebnis gemacht, das schrecklich ist. Das dürfte in einer Wüste gar nie passieren. Wir sind ausgestiegen aus dem Auto, um Bilder zu machen und haben vergessen, dass es da bei den amerikanischen Autos eben da diesen, diesen Auto oder Lok oder so ähnlich, ja. Auf jeden Fall, wenn man das zuschlägt, dann wird das automatisch abgeschlossen, ja. Christine ist ausgestiegen, ich war schon draußen und Christine ist ausgestiegen, sollte eigentlich klar, und dann Auto zu. Wir konnten nicht reinkommen. Wir hatten kein Werkzeug, gar nichts. Und das ist in einer Hitze, sage ich euch, das war ja so um die 40 Grad oder drüber wahrscheinlich. Ja. Okay, wir haben es überlebt. Kann man hoffentlich sehen. Ja, das sind eben, da gibt es ja diese Leute, die man dann, wo man dann eben Kontakt aufnehmen kann, die sich da um so Sachen kümmern. Ja, die kommen dann, kamen da an und haben ruckzuck das Auto aufgehabt. Okay. Wo war ich jetzt gerade? Fällt aber weg, ist das. Ja, eben das in der Wüste, wo Israel unterwegs war, da war ein Felsbrocken, ein richtiger großer Felsbrocken. Und die hatten Durst, aber was nützt ein Felsbrocken, wenn man richtig Durst hat? Ja. Ich meine, das war doch unvorstellbar, dass der Mose da aus diesem Felsen Wasser rausbekommen könnte. Oder? Da würde jeder schon mal den Kopf schütteln und sagen, das ist eine irre Idee. Ja, aber wir wissen, das ist dann passiert. Ja, und da heißt es in Korinther, 1. Korinther 10, 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Das ist interessant. Ne? Die haben Wasser bekommen, ja, die haben ihr Wasser bekommen. Aber das war ein ganz klarer Hinweis auf den Fels Jesus Christus. Übrigens auch eine Sache, das wäre eine richtige gute Bibelarbeit mal herauszuarbeiten, wo überall Jesus auch im Alten Testament als der Fels irgendwie vorkommt. Sehr oft übrigens, sehr oft. Man liest meist so drüber weg. Okay, und wenn es so ist, ja, dann dürfen auch wir erwarten, dass uns in den widerwärtigsten Verhältnissen, in denen menschlich gesehen vielleicht ja auch nicht zu holen ist, zur rechten Zeit die notwendige geistliche Erquickung zuteil wird. Wir sind auch in den dürrsten Zeiten unseres Lebens nicht vom Herrn getrennt. Diese Gewissheit dürfen wir uns von niemandem nehmen lassen. Es gibt in der Geschichte der Christenheit eine Vielzahl von erstaunlichen Berichten darüber, wie Gottes Kinder durch schwere Führung große Segnungen erfahren haben. Vielleicht hast du in deiner Situation den Eindruck, dass Gott seinen spürbaren Segen zurückhält. 5. Mose 8,16 wird gesagt, er demütigte dich und prüfte dich, damit er dir hernach Gutes tue. Dieses hernach kann ja durchaus schon heute sein. Gott kann auch durch litterner Bedrängnis in einem Maß wohltun, wie man es vielleicht zuvor nie erfahren hat. Es kann aber auch sein, dass das von manch einem Gotteskind sehnlichst erwünschte hernach erst in der Vollendung kommt. Gott führt manche seiner Kinder Wege großer Not, oft auch der unheilbaren Krankheit. Womöglich erhört er noch nicht einmal die Bitte um Linderung. Es wird aber auch für diese Gotteskinder der Tag kommen, an dem Gott ihre Tränen abwischen und ihnen Gutes tun wird. Wir wollen Gottes hernach nicht aus den Augen verlieren. Es wird uns innerlich beflügeln in der Trübsal durchzuhalten, ja, und uns zubereiten zu lassen für Gottes großes Hernach in der Vollendung. Gerade in den Tiefen der Anfechtung können wir in der Schrift so manch starke Ermutigung finden. Liebe Geschwister, wir leben jetzt noch auf dieser alten Erde, die gekennzeichnet ist durch Krankheit und Tod, durch Katastrophen und Zerstörung, durch Terror und Krieg, durch Überschwemmung und Feuer, durch Mangel und Entbehrung. Aber diese alte Erde hat auch noch Schönheit. Macht immer noch genug davon sichtbar, was Gott einmal als sehr gut bewertete. Und sie gibt uns zumindest eine Ahnung davon, wie wunderbar die neue Erde sein wird, auf der wir einmal leben werden, ewig, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ja, und auch ohne Versuchung und Anfechtung. Wenn diese Hoffnung in uns lebendig gehalten wird, dann werden wir auch in Zeiten der Not und der Anfechtung nicht verzagen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir auf dich zählen können, Herr. Dass wir wissen, Herr, dein Wort ist nicht so etwas, was man dahin sagt, sondern dein Wort ist Buchstabe und Buchstabe wahr. Und du wirst uns nicht zurücklassen, Herr. Danke, dass uns das Trost ist und dass uns das Hilfe ist, auch wenn manchmal die Dinge schwierig sind. Hab Dank, Herr. Amen.